Kinder sind manchmal schon gehässig. Es gibt manche Kinder, die sind so gemein und so gehässig. Ich kam manchmal nach Hause blau. Komplett mein ganzer Körper blau. Und alle haben zugeschaut. Also keiner hat irgendwie gesagt, hey, lass mal die Mai in Ruhe. Ich war so weit, dass ich so mein Leben beenden wollte, weil ich keinen Ausweg mehr gefunden habe.
So erinnert sich Mai Alazadi an die schlimmste Phase ihrer Schulzeit. Das war in den 80ern. Alles wieder da, sagt Mai, wenn sie in Gedanken zurückgeht. Jeder Tritt, jeder Schlag, jede Gemeinheit. Mai Alazadi, das Flüchtlingskind aus dem Libanon. Dunkle Haut, zart, schüchtern, fremd. Sehr alleine und sehr schwach, sagt sie. Ein perfektes Mobbingopfer. Und dann legt Mai, das gemobbte Flüchtlingsmädchen, diese sagenhafte Karate-Karriere hin. Von 0 auf 100. Mit 14 beginnt sie zu trainieren. Nur 3 Jahre später ist sie deutsche Karate-Meisterin. Sie holt sich einen Titel nach dem anderen. Und noch einen, und noch einen, und noch einen.
Ich bin 12-fache deutsche Meisterin. Dann war ich mal 2. Europameisterschaft, 5. bei der WM. Dass ich das überhaupt so erreicht habe. Damals, wo ich selbstbewusster geworden, wo ich stark geworden bin, wo ich Erfolg hatte, habe ich mir immer geschworen, wenn ich älter werde, möchte ich Kindern helfen, dass es niemals so passiert wie mir.
Mai hat ihren Schwur gehalten und 2 Karateschulen gegründet, in Pfullingen und in Tübingen. Dort trainiert sie seit Jahren Kinder und Jugendliche aller Altersklassen. Für Wettkämpfe, vor allem aber fürs Leben. Sie will sie stark machen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Neuanfang. Wenn es anders kommt im Leben.
Mein Name ist Stefanie Meinecke. Ich bin Reporterin bei SWR 1 und wenn alles im Leben glatt und geleckt läuft, na bestens. Aber spannend wird's doch eigentlich erst dort, wo Brüche im Leben sind. Weil genau dort können wir lernen, wie das geht mit der vielbeschworenen Resilienz. Was machen Krisen mit dir? Was stärkt dich und wie bleibst du zumindest halbwegs heil? Wie gehst du mit Verletzung um? Und was genau hat Mai geholfen, dass sie derart über sich hinauswachsen konnte? Nicht nur sportlich, sondern auch als Frau. Mai lächelt. Sie hatte Daniele. Jeder braucht eigentlich so einen Daniele im Leben. Später mehr dazu. Jedenfalls war das ein großes Glück für sie, dass sie überhaupt mit Karate in Berührung gekommen ist. Weil ganz, ganz schnell, sagt Mai, lernst du auf der Matte das hier.
Das Leben geht weiter. Angst hat jeder, selbst ich immer noch. Aber niemals zeigen. Aufgeben ist keine Option.
Dienstagnachmittag bei Mai in der Karateschule. Sie hat sie in einem ehemaligen Tübinger Wirtshaus eingerichtet. Mai in schwarzen Leggings, Turnschuhen und dunkelgrauem Hoodie, das braune Haar zum Pferdeschwanz hochgebunden. Alles an ihr ist irgendwie kräftig. Die Stimme, das Lachen, der Blick. Eine Frau, an der man nicht vorbeikommt. Dabei ist sie nur 1,66 groß. An den Wänden baumeln unzählige Medaillen an schwarz-rot-goldenen Bändern. Und kleine Liebeserklärungen. Gemalt und geschrieben von den Kindern, die hier trainieren. Über dem breiten Durchgang Richtung Trainingsraum steht aufgereiht ein goldglänzender Pokal am anderen.
Das sind meine Pokale hier.
Ist ja irre.
Und zu Hause habe ich ja noch Hunderte noch im Keller.
Welches ist der wichtigste?
Der wichtigste ist der hier, Italien. 1. Platz Europameister. Nee, das ist Landesmeisterschaft. Wo ist der denn? Ich war fast jedes Jahr immer die erfolgreichste Teilnehmerin. Und das ist hier mein deutscher Titel, also der 12-fache damals.
Wow.
Das hier. Deswegen habe ich meine restlichen Pokale im Keller, weil sonst muss ich immer Staub wischen hier.
Mai hat ein komplett entspanntes Verhältnis zu ihrer Lebensleistung. Die Kinder sind ihr heute viel wichtiger als die Pokale. Sie liebt Kinder, hat selbst 3 eigene. Und keins wollte Karate lernen, lacht Mai, sie steht da drüber. Heute wird sie noch bis abends unterrichten, auch Einzeltraining. Zum Beispiel dann, wenn es sich um Mobbingopfer handelt, wie das 13-jährige Mädchen, das es psychisch nicht mehr in die Schule schafft. Bei Mai lernt sie unter anderem, wie Selbstschutz geht.
Also ich sage immer wieder, versucht erstmal mit der Körperhaltung. Zeigst du Schwäche, wirst du geschlagen. zeigst du Stärke, wirst du nicht geschlagen. Zu 99%. Wenn einer jetzt einen Buckel unten hat und einer selbstbewusstes Auftreten hat, der Aggressive wird eher den Schwachen angreifen, niemals den Selbstbewussten, der wo gerade steht, auch wenn der Angst hat, aber er zeigt Stärke. Und deswegen sage ich immer, Stärke zeigen, indem die Körperhaltung, wie stehst du? Ich zeig's dir mal, man steht ja nicht so, die Muskeln zeigen oder sonst was, sondern man steht selbstbewusst auf. Gesichtsausdruck spielt eine große Rolle. Ich kann nicht die ganze Zeit lachen, sondern ich gucke ihn nur einmal an. Also hey, stopp, ich bin stark. Fass mich ja nicht an. Und wenn er mich trotzdem angreift, dann schreie ich ihn an, hey, stopp, bleib stehen. Aber richtig mit lauter, selbstbewusster Stimme. Funktioniert es nicht, dann versuche ich mich zu wehren. Ich lasse nicht zu, dass jemand mich schlägt. Wehren heißt nicht, dass ich ihn in die Nase breche oder sonst was. Wehren heißt, ich schub's ihn kurz weg und sag, hey, stopp. Dass er sieht, hey, ich kann mich wehren.
Mai Al-Azadi ist im Libanon in Beirut zur Welt gekommen. 1972. Ihre Eltern stammen aus Palästina, haben sich im Libanon als Geflüchtete oder Vertriebene, je nachdem, wie man das sehen möchte, ein Leben aufgebaut. Eine sichere Zukunft wird es für Mai dort nicht geben. Im Frühling 1975 bricht im Libanon der Bürgerkrieg aus. 150.000 Menschen werden sterben.
Ja, also ich habe schon Erinnerungen noch. Damals war der Bürgerkrieg und ich kann mich ganz gut erinnern, da waren Raketenbomben und hat uns meine Mutter alle vier Kinder in die Badewanne und Matratzen über uns. Und da hat mein Vater gesagt, das ist hier kein Leben, wir müssen hier weg. Und tatsächlich erst mein Vater weg und dann 6 Monate später sind wir ausgewandert. Also als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich traumatisiert. Ich war schwach, ich hatte null Stärke, null Selbstbewusstsein, null Vertrauen. Die Erinnerungen waren halt schon schlimm. Wenn zum Beispiel ein Helikopter über uns fliegt, und so, dann denke ich immer, oh Gott, was ist jetzt los? Also die Erinnerungen sind schon da. Es sind zwar fast 48 Jahre, aber die Erinnerungen sind schon noch da.
Kurz nachdem ich Mai kennengelernt habe, Anfang 2026, fallen wieder Bomben auf den Libanon. Mai ist erschüttert. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz und die israelische Armee machen aus dem Südlibanon ein Schlachtfeld. Hunderttausende Menschen auf der Flucht, Vertriebene im eigenen Land. Mir fällt die Reportage ein, die ich neulich gelesen habe, über die duftenden Zedernwälder im Libanon. Traumhaft schön muss das sein. Mittelmeer, Küste, Strand, hohes Gebirge, trubeliges Stadtleben, schicke Restaurants, coole Clubs. Einer von Mais Lieblingsmusikern ist der hier, Wael Kafouri. Der Libanon gilt als relativ offen und liberal. In den Straßen siehst du Frauen mit und ohne Schleier, Minirock, Hosenanzug oder langes Kleid. Egal, sagt Mai. Und auch religiös, Koran neben Kreuz, geht ziemlich gut im Libanon. Jeder lässt jeden irgendwie leben, lächelt Mai. Und bedauert, wie wenig wir davon hier mitbekommen.
Immer diese Vorurteile. Also viele haben die Vorurteile. Libanon, Islam, Terroristen. Abgestempelt. Natürlich bin ich in Libanon geboren, aber ich bin hier aufgewachsen. Also ich, mit 6 Jahren bin ich damals hierher gekommen. Und ich bin voll integriert. Also diese Vorurteile, wenn sie sehen, dunkel, woher kommst du? Palästina, Libanon, oh wow, Gott.
Gleich beginnt bei Mai in Tübingen der Unterricht für die 3- bis 6-Jährigen. Und schon geht die Tür auf.
Hallo Bibi.
Hallo Mai.
Schön. So, wir müssen dich umziehen.
Du weißt ja, wo die Umkleidekabine ist, Willi.
Die Jungs und rechts ist die Mädchen. Wo willst du hin?
Ja.
Und Schuhe sind ja Parkplatz, Schuhparkplatz, genau.
Da ist Schuhparkplatz.
Genau, da steht er ganz groß. Schuhparkplatz.
Der kleine Willi zockelt mit Papa an der Hand übers Gasthausparkett rüber zur Umkleide. 2 kleine Mädchen, 4 und 6 Jahre alt, sind schon da, wursteln sich in die weißen Karateanzüge und schütten sich dabei aus vor Lachen. Die größere von beiden ist so alt, wie Mai damals war, als sie nach Deutschland kam und in Reutlingen gelandet ist. 6 war sie damals. Asylbewerberkind. Die Eltern, die wollten nur eins: ankommen. Nicht so sehr zurückschauen. Und bloß nicht groß auffallen. Möglichst schnell integrieren, das war das Ziel.
Also ich war in so einer Vorbereitungsklasse, um die deutsche Sprache zu lernen. Und natürlich Vorbereitungsschule, Vorbereitungsklasse, da sind keine deutschen Kinder, sondern Migranten. Da waren aus der Türkei, aus Italien, aus Griechenland, halt Multikulti. Und die deutsche Sprache haben wir nicht gelernt, sondern eher Türkisch, Griechisch, Italienisch. Und die anderen haben Arabisch von uns gelernt, weil mein Vater gesagt, um Gottes Willen, raus aus dieser Schule. Wir sind in Deutschland, du musst die deutsche Sprache lernen. Ja, und dann hat er mich in eine andere Schule geschickt und in dieser Schule hat alles begonnen, das Mobbing, Erpressen. Also ich war tatsächlich die einzige Dunkelhäutige, die einzige Ausländerin, die einzige Muslime und so hat es halt angefangen. Schon alleine, wo sie mir anfangen, die Sachen wegzunehmen, wusste ich, oh, ich bin das Opfer hier in der Klasse. Und so ging es immer jeden Tag, tagtäglich, mal verkratzt, mal eine Platzwunde und geblutet hat's. Und wenn ich zur Lehrerin gegangen bin, oh ja, seid alle zusammen schuld, klärt es mal untereinander. Und dann haben meine Eltern gefragt, hey, wieso ist dein Körper so blau? Und ich habe gesagt, wir haben gespielt, bin runtergefallen, also immer Ausreden gefunden. Ich habe mich nie getraut, irgendwie die Wahrheit zu sagen, weil ich dachte mir, oh Gott, wenn ich jetzt meinen Eltern jetzt die Wahrheit erzähle, dann müssen wir wieder zurück nach Libanon.
Wie hast du das alles ausgehalten, Mai? Gar nicht, sagt sie. Das kannst du als Kind nicht aushalten. Mai erinnert sich, dass sie oft so, so traurig war, dass sie nicht mehr leben wollte. Suizidgedanken, eine Endlosschleife nach der anderen. Da war sie so 13, 14.
Meine Rettung war, ich habe ja die Schule geschwänzt. Und immer die Unterschrift von meinem Vater immer gefälscht, dass ich krank bin. Und so. Ja. Und irgendwann mal hat der Rektor hat bei uns zu Hause geklingelt. Ich war nicht in der Schule, unentschuldigt. Und in dem Moment saß der Rektor bei uns und ich klinge an der Tür und meine Mutter macht die Tür auf und da sagt mein Vater, wo kommst du her? Und dann sage ich, von der Schule. Und der Rektor saß bei uns zu Hause. Ich habe den Blick immer noch. Und mein Vater guckt mich an, am liebsten wollte er mir eine scheuern. Und dann sagt er, welche Schule? Und dann saß der Rektor da. Dann habe ich alles rausgelassen. Der Rektor war außer Fassung.
Die beiden Männer, der Vater und der Rektor, beschließen zwei Dinge. Erstens, Mai muss gestärkt werden. Und zweitens, Mai wird diese Schule nicht verlassen. Die Täter und Täterinnen sollen nicht siegen. In der Nachbarschaft gibt es eine Karateschule. Dort wird Mai angemeldet. Gibt es für Mobbingopfer eigentlich irgendwann den einen Schlusspunkt, will ich wissen? Mai schüttelt den Kopf. Jedenfalls nicht für sie.
Damit abgeschlossen habe ich nicht, weil ich habe das immer noch in Erinnerung. Ich habe es immer noch im Kopf. Und es war nicht schön, was die gemacht haben. Mobbing, Erpressen, sexualisierte Gewalt. Ich möchte nicht wissen, wie vielen Kindern sowas auch passiert, die wo auch genau das Gleiche erlebt, wo Angst haben, das weiterzuerzählen.
Mobbing ist für viele Schülerinnen und Schüler Alltag. Das belegt das neue deutsche Schulbarometer vom März 2026. Etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler ist betroffen. Befragt wurden da 11- bis 17-Jährige und sie erzählen von Gewalt, berichten, wie sie bedroht, ausgeschlossen, beschimpft werden. In echt und digital in Social-Media-Kanälen. Und das Schulbarometer bestätigt, was Mai vermutet. Fast alle Mobbing-Opfer schweigen.
Und zurück. Also schaut mal, ich gehe, drehe meine Fäuste nach vorne und wenn ich zurückgehe, drehe ich wieder zurück. Das müsst ihr jetzt lernen. Nach vorne und zurück.
Mai will schon die Kleinsten stark machen. Sie sollen gar nicht erst ins Beuteschema der Mobber rutschen. Ich darf beim Training zuschauen. Die Halle ist an das alte Gasthaus angebaut. Der Raum ist riesig, hoch, hell und weit. Der Boden ist komplett mit einer blau-roten Matte ausgelegt.
Ni. San. Sehr schön, Enes. Chi.
Chi.
Go.
Go.
Ruck.
Go.
Sitz.
Sitz.
Hatsch.
Hatsch.
Kyu. Chu.
Eben war auf dieser Matte noch alles zappelig und durcheinander. Jetzt zählt die kleine Mannschaft geschlossen auf Japanisch bis 10. Viele kleine Kinderfäuste stoßen im Rhythmus nach vorne und zurück. Irgendwie stolz in ihren weißen Hosen und Jacken mit Karategürtel. Mai hat alle im Blick.
Sobald einer kommt zum Schnuppern zum Beispiel, ich weiß, welche Schwäche er hat. Ich sehe das. Und dann spreche ich die Eltern und sage, wo weißt du das? Und ich sehe das. Ich sehe, welche Schwäche er hat. Und so trainiere ich denjenigen, wie ich sehe.
Zum Beispiel die kleine Stille da auf der Matte. Extrem gehemmt und ziemlich nah ans Wasser gebaut. Als Mai sie anspricht und fragt, ob sie die Karatefaust mal machen kann, steigen ihr Tränchen in die Augen. Mai geht sofort zum nächsten Kind. Dass die erste Träne schon rollt, Mai übergeht das einfach und die anderen Kinder übrigens auch. Und so hat die Kleine Zeit, sich selbst zu fangen. Und das gelingt ihr auch. Sie lächelt sogar kurz zu mir rüber. Sie hat's ganz alleine geschafft, sitzt wieder aufrecht auf der Matte und erlebt vielleicht gerade zum ersten Mal, dass sie ganz schön stark sein kann.
Hier fahren! Hier schwimmen!
Eigentlich hat es Mai genauso wie Daniele damals gemacht. Nicht verzärteln, sondern dem Kind was zutrauen, sagt Mai. Dieses Du schaffst das, das baut auf. Jeder braucht einen Menschen, der an ihn glaubt. Ein einziger reicht schon. Für Mai war dieser Mensch Daniele, ihr erster Karate-Trainer.
Ja, ja. Er hat von Anfang an gesagt, aus dir wird was. Anfang an hat er gesagt, aus dir wird was. Bin ihm so dankbar. Weil ohne ihn, ohne das Training, wäre ich gar nicht mehr hier. Ich bin dahin, der Trainer, das waren Italiener und Italiener sind sehr, boah, die, also richtig, boah, so richtig laut. Und da bin ich hin als schwaches Mädchen, junges Mädchen, hab gesagt, hallo, ich heiße Mai, ich möchte stark werden. Das habe ich gesagt. Rücken gerade, hat er mich erstmal angeschrien und ich gleich gerade so. Und dann hat er gesagt, ja, was ist passiert? Dann habe ich ihm erzählt, in der Schule sagt er, okay, komm ins Training. Da bin ich ins Training, waren nur Männer. Männer und ein paar Frauen waren natürlich auch, aber ich war die einzige wirklich junges Mädchen und da waren nur erwachsene Menschen. Und die haben auch draufgehauen und ich stand da. Und so haben die mich stark gemacht.
Mai trainiert, hart, mehrmals die Woche. Die Soundtracks der Rocky-Filme treiben sie an. Sie hat das geliebt, damals lacht sie. Und dann kommt Mais erster Wettkampf. Und ihr Trainer, der schickt sie einfach auf Daniele-Art los.
Heutzutage, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Turniere gehe mit meinen Schülern, meine Schüler erfahren es immer einen Monat, anderthalb Monate vorher, hey, da ist ein Turnier, wollt ihr da hingehen? Mein Trainer hat freitags angerufen, Mai, morgen ist Turnier, Tasche packen. Und so habe ich meine Tasche gepackt, das erste Turnier. Ich hatte damals einen Gelbgurt gehabt und da sollte ich kämpfen. Vor mir stand eine mit Schwarzgurt. Und dann habe ich gesagt, Daniele, da steht ein Schwarzgurt vor mir. Ich kann doch einen Gelbgurt gegen Schwarzgurt, das geht doch. Kämpfe! Dann habe ich da gekämpft. Und da habe ich tatsächlich gegen die Schwarzgurt, habe ich 6-5 damals gewonnen. Und da war ich so glücklich, wenn ich raus habe, ich habe gewonnen. Da sagt er, weißt du, gegen wem du gekämpft hast? Da sage ich, nein, ein Schwarzgurt. Da sagt er, das war die amtierende Europameisterin.
Ich will mir das gar nicht ausmalen. Auf einmal steht da eine Frau mit schwarzem Gürtel vor dir. Ich sag mal so, man kann die Matte ja auch ganz schnell wieder verlassen. Mai lacht über mein Kopfkino und auch über die Frage, ob sie nicht unfassbar Angst hatte damals.
Ja, doch. Ja, natürlich. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Doch, also ja. Aber heute, also im Nachhinein sage ich, Gürtel spielt keine Rolle. Gürtelfarbe spielt keine Rolle.
Was spielt eine Rolle?
Der Kopf. Der Kopf und wie gut du bist.
Irgendwo bei Mai habe ich diesen Spruch gelesen. Alles, woran du glaubst, beginnt zu existieren. Ja, genau. So versucht sie zu leben. Apropos Glaube.
Ja, ich bin stolze Muslime und ich glaube auch. Ich bete halt nicht 5-mal am Tag, also ich schaffe das auch nicht, aber ich glaube trotzdem an Gott. An Gott. Wenn ich ins Bett gehe und sage, oh Gott, bitte keine Kriege mehr, bitte lass die Menschen gemeinsam schön leben, beschütze meine Kinder, Gott. Mein Glaube gibt mir auch Stärke.
Mai erzählt, dass sie 2024 ihren Mann verloren hat. Schlaganfall. 10 Monate lang lag er im Wachkoma, dann ist er gestorben. Schwer ist das für sie bis heute, aber sie kann es tragen, sagt sie, mit Gottes Hilfe.
Schlimmes Jahr. Aber trotzdem müssen wir es meistern. Trotzdem müssen wir stark bleiben. Es ist ja uns jedem geschrieben, irgendwann gibt es mich nicht mehr, gibt es dich auch nicht mehr. Also, das ist die Zeit, das ist halt das Leben. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter.
Mai hat alles ausgekostet, wovon eine Sportlerin träumt. Gekämpft, gesiegt, jahrelang in der Nationalmannschaft. Bei der WM 1993 wollte man sie als Trainerin nach Dubai abwerben. Haus, Auto, Geld, alles, was sie will. Sie sollte es sich bis zum nächsten Morgen überlegen.
Und ich sage, ja gut, ich überlege es mir. Ich konnte es mir nicht mal 10 Minuten überlegen. Habe ich ihn geholt und habe gesagt, nein, meine Heimat ist hier.
Und vielleicht hat sie da, als sie das Wort Heimat ausgesprochen hat, zum ersten Mal gespürt, dass sie wirklich angekommen war. 2003 hat Mai schwanger mit ihrem dritten Kind ihre Karriere beendet. Aber 2019, da wollte sie es noch mal wissen.
Und mein letzter Turnier habe ich gedacht, jetzt komm, in dem Alter machst du auch noch. 2019 bin ich noch auf die deutsche Meisterschaft noch gegangen. Oh, habe ich gesagt, jetzt denen zeige ich es noch mal. Da bin ich auch Dritte geworden, also war ich stolz. Wenig Vorbereitung, da war ich richtig stolz.
Was nehme ich mit von meinem Besuch bei Mai Alazadi? Ganz wichtig, das Thema Mobbing. Wir müssen da viel genauer hinschauen. Die Opfer, die brauchen uns. Ich bewundere sehr, wie Mai sich selbst neu erfunden hat und dabei nie bitter wurde. Und ich will mir diesen Spruch merken. Das, woran du glaubst, beginnt zu existieren. kennt ja auch Überlebenskünstler wie Mai Alazadi, Menschen, die sich dem Schicksal nicht ausliefern, sondern ihr Leben immer wieder neu in die eigene Hand nehmen? Dann schreibt mir gerne eine Mail ins Studio. Und dann erzählen wir eine neue Geschichte vom Neuanfang, wenn es anders kommt im Leben.